Liebe Leute da draußen, bevor ich meinen Gast begrüße, ihr wisst das, gibt es von mir immer alle anderen Informationen, ja? Also ich muss mich bedanken, ich muss auf das Abo hinweisen und so weiter. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Vielen, vielen Dank. Zum zweiten Mal in Folge über 10.000 Klicks bei YouTube. Das ist nicht selbstverständlich, denn dieses Format gibt es erst seit gut einem Jahr. Und das liegt an euch, dass es so gut funktioniert und sehr erfolgreich ist. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr die schwarz-gelbe Runde unterstützt. Und ich habe das gemerkt. Ich habe letzte Woche nochmal ganz extrem darauf hingewiesen, das Abo, das ist kostenlos bei YouTube. Einfach abonnieren, liken, kommentieren, anderen Leuten schicken, auch bei Instagram natürlich. Beteiligt euch an Diskussionen, das hilft auf jeden Fall weiter. Und deswegen freue ich mich sehr auf die neue Saison und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, der aus Schottland kommt. Und ich fand ja den schottischen Fußball vor allem Ende der 80er, Anfang der 90er noch sehr interessant mit Gordon Strachan, Ally McCoist, solchen Leuten. Derek, die kennst du wahrscheinlich alle persönlich, ja?
Das ist eigentlich der Fall. Gordon war natürlich Bundestrainer in Schottland und vor 10 Jahren habe ich mehrmals in Schottland kommentiert, also zu dieser Zeit bei BT Sport und regelmäßig in Kontakt. Ali kenne ich auch. Also ja, das war also eine bessere Zeit für unsere Nationalmannschaft. Heute nicht so gut, aber man muss sagen, dass die Fans immer die Gewinner sind, die schottischen Fans. Und ja, wir hatten ja in Deutschland einen Beleg dafür, also während der Euro 2024.
Hattest du die Möglichkeit, bei der Euro 2024 auch mal das zu genießen, mit schottischen Fans ins Stadion zu gehen? Was war deine Aufgabe damals bei dem Turnier?
Das ist eigentlich ein bisschen komisch. Eher nicht, weil ich die ganze Zeit mit Deutschland war, mit der deutschen Nationalmannschaft. Ja. Ausnahme war das Eröffnungsspiel gegen Schottland und das habe ich gar nicht erlebt. Und bei der WM war das auch so. Ich kann das wirklich nicht verstehen, aber die Leute, die alles entscheiden, haben gesagt, naja, du wirst also Spiele an der Westküste in Amerika kommentieren. In Deutschland war das auch so. Aber es war ein komisches Gefühl. Ich habe alles im Fernsehen verfolgt und natürlich war ich bei, weiß nicht, 12 oder 13 Spielen, sowohl bei der EM als auch bei der WM, aber niemals mit meinem Land. Schade.
Ja, tatsächlich schade, aber weißt du, wenn die Turniere jetzt so viele Mannschaften haben, dann besteht vielleicht die Möglichkeit, dass Schottland sich weiterhin qualifiziert. Und wenn du schon von Weltmeisterschaft sprichst oder Europameisterschaft, ich habe gestern ein tolles Geschenk bekommen von meinem guten Freund und Kollegen Joachim. Vielen Dank dafür. Das ist ein Finalball, ja, und zwar ein Authentic Ball, also das, was ein bisschen mehr kostet. Das weiß ich sehr zu schätzen und den muss ich natürlich hier an dieser Stelle mal präsentieren. Trionda Final, Ballon Oficial del Partido, also von daher offizieller Matchball.
Ja, schön.
Den rolle ich jetzt hier mal weg. Und ja, vielleicht sollten wir mal erklären, Derek, oder du machst das besser. Was machst du eigentlich? Weil ich habe ja gerade schon ein bisschen verraten. Du kommentierst Fußball. Für wen machst du das? Seit wann machst du das? Was hast du alles schon kommentiert?
Ja, bin Fußballkommentator, hauptsächlich heutzutage international. Es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber ich bin Schotte, bin in Aberdeen geboren, habe früher mal mit BBC Sports gearbeitet und dann eine Weile lang in Amerika, eigentlich eine lange Weile lang, muss man betonen. Und heutzutage geht es hauptsächlich um die Bundesliga, um den deutschen Fußball international. Also für diejenigen, die, weiß ich, in Australien oder in Amerika oder in Kanada, in Afrika zuschauen und zuhören wollen. Und die großen Turniere kommentiere ich für die Zuschauer in Amerika normalerweise. Das war im Sommer der Fall bei Fox Sports. Und was auch ganz wichtig ist innerhalb der letzten 8, 9 Jahre, ist das Videospiel. Früher mal FIFA, jetzt EAFC, wie man sagen muss. Und ich bin die englische Stimme dieses Videospiels. Und das bedeutet, dass also diejenigen, die, weiß nicht, 25, 26 Jahre alt sind, Sie kennen meine Stimme besser als Fans, die also mit mir gleichaltrig sind. Das ist einfach so.
Ja, du bist ja 27, 28, ja? Ja, deswegen.
Ja. Ich bin eigentlich 59, aber vom Gefühl her ein bisschen jünger wegen dieses Spiels, muss
ja,
ich sagen.
Ja, das denke ich mir. Ich habe übrigens tatsächlich mal 12 Jahre lang insgesamt für Electronic Arts gearbeitet, auch im Bereich FIFA, ist schon ein bisschen her. Aber da habe ich auch mitbekommen, wie kompliziert es ist, diese ganzen Kommentare einzusprechen. Das ist keine Sache von 2-3 Stunden. Ihr braucht da Tage.
Nee, auf keinen Fall. Das machen wir normalerweise 20 Tage pro Jahr. Boah. Und ja, es handelt sich um Einheiten von 6 oder 7 Stunden, alles zusammen. Und es ist ein bisschen anstrengend. Das ist eigentlich so. Aber ich habe mich daran gewöhnt. Ich finde es toll, mit diesem Team zusammenzuarbeiten. Der große Vorteil ist vielleicht ein Geheimnis, aber der Vorteil ist, dass ich heutzutage fast alles vom Studio zu Hause machen darf. Und das war früher mal nicht so. Ich musste nach London. Jetzt geht's also teilweise um London, aber hauptsächlich um das Home Studio. Und es, wie gesagt, macht viel Spaß. Und ja, ich versuche es so oft wie möglich zu tun mit diesem Team. Normalerweise zwischen Januar und Juni. Ich würde sagen 2-3 Mal pro Monat.
Also, das ist ja auch, das dürfen wir nicht vergessen, ist eine Ehre, diese Stimme zu sein, ja, weil dich hören die Leute auf der ganzen Welt, weil ich würde mal davon ausgehen, dass neben Spanisch dann Englisch die Sprache ist, die am meisten bei FIFA oder EAFC genutzt wird.
Könnte eigentlich andersrum sein. Ich weiß nicht genau, aber ich habe gehört, ich wurde also vorgewarnt, also 2018 oder 2019, als ich es zum ersten Mal gemacht habe. Ich wurde vorgewarnt, dass viele Leute in anderen Teilen der Welt dieses Videospiel benutzen, um Englisch zu verbessern, um besser Englisch sprechen zu können. Und ja, das ist eine Ehre, das zu wissen und bringt auch ein bisschen Druck.
Ja, aber ich glaube, mit deiner Erfahrung ist das überhaupt gar kein Problem. Also ich habe früher dieses Spiel auch unglaublich oft gespielt mit Freunden und es hat mich oft geärgert, das kann ich auch sagen. Ja, aber es hat natürlich auch unglaublich viel Spaß gemacht. Es ist eine Erinnerung an die Jugend vor allem, weil ja, in den 80ern gab es natürlich noch keine Videospiele, so wie es dann irgendwann mal in den 90ern oder später jetzt heutzutage der Fall ist. Es hat sich ja auch unglaublich verändert und es ist ein Spiel, das eben die ganze Welt fasziniert, das muss man auch mal sagen. Das ist aber richtig, dass du in Köln wohnst, ja?
Ich wohne nicht die ganze Zeit in Köln, aber es ist fast wie die zweite Heimat für mich. Ich versuche jedes Jahr im August in Köln zu sein, August, September, auch manchmal November, Dezember und dann am Ende des Spieljahres bin ich wieder da. Ich war immer der Meinung, dass man wirklich den deutschen Fußball spüren muss. Man könnte natürlich alles jetzt heutzutage remote machen und das mache ich auch, also vom Studio zu Hause. Das ist auch technisch möglich. Aber es ist viel besser, wenn man das Land kennt. Also Köln ist für mich eine Leidenschaft. Ich liebe die Stadt. Dortmund ist auch sehr schön. Natürlich bin ich öfters mal im Ruhrgebiet. Aber Köln hat für mich etwas Besonderes. Und ich freue mich immer, wenn ich in der Domstadt bin. Und also zwischen Köln und Boston, also ich wohne in Boston. Viele Leute glauben das gar nicht. Sie sagen mir, also du wohnst in Boston, aber du bist eher selten da. Und das ist eigentlich so. Bin Schotte, bin öfters mal wieder in Schottland und es hilft. Also wenn ich in Köln bin, dann also ist es nicht so kompliziert, wieder nach Schottland zu fliegen, weil meine Eltern immer noch da leben.
Du kommst aus Aberdeen, hast du eben gesagt. Sir Alex Ferguson hat ja mit diesem Verein auch sehr erfolgreiche Zeiten gehabt. Es ist schon ein bisschen länger her. Ich glaube, sie haben den Cup Winners Cup gewonnen. 86, ist das richtig?
83.
Ja, ich war nah dran.
Ja, nah dran. Und du hast Gordon Strachan angesprochen. Er hat für Aberdeen gespielt, also zu dieser Zeit. Und 11 Schotten. Sie haben sowohl gegen die Bayern im Viertelfinale als auch gegen Real Madrid im Finale gewonnen. Und für die jüngeren Leute ist das fast unmöglich zu kapieren, zu verdauen, dass sowas passieren könnte. Aber es ist geschehen. Ich war da. Das Finale war in Göteborg in Schweden. Und ja, leider haben die Zeiten sich verändert und das wird nicht mehr passieren. Aber Ferguson war da. Viele Leute sagen, also bevor er wirklich berühmt geworden ist, aber wir sagen, er war ja berühmt, also hat gegen Bayern, gegen Real Madrid gewonnen und dann endlich nach Manchester. Und das ist auch eine tolle Geschichte, wenn man das erzählen will. Aber ja, wir hatten Fergie, wir hatten Strachan, wir hatten Mark McGee, der gleich danach vom HSV verpflichtet wurde. Es war eine tolle Mannschaft, eine sehr starke Mannschaft. Und wie gesagt, 11 Schotten, ja, sowas gibt's nicht mehr.
Nein, das gibt's leider nicht mehr. Und wir sprechen gleich noch ein bisschen über die Champions League. Heute finden ja die letzten Playoff-Spiele statt. Ja, gestern haben schon ein paar Playoff-Spiele stattgefunden. Und für Celtic ist es nicht so gut gelaufen. Ja, also von daher, das ist schon sensationell im negativen Sinne leider für den schottischen Fußball, was da gestern passiert ist. Also ich habe heute Morgen erst das Ergebnis gelesen und war tatsächlich relativ schockiert. Aber ja, vielleicht ist das auch ein Zeichen für die Entwicklung des schottischen Fußballs. Du hast ja eben schon gesagt, die Qualität ist auch nicht mehr so groß. Aber ist das dein persönliches Highlight gewesen, obwohl du jetzt so viele große Spiele auch kommentiert hast, viele tolle Spiele, hunderte von Spielen, 1983 in Göteborg im Stadion gewesen zu sein? Ist das dein persönliches Highlight?
Entweder Göteborg oder das Spiel gegen die Bayern. Im Hinspiel war es 0-0. Und ich war voller Begeisterung, weil ich damals 16 war, weil ich ein bisschen Deutsch sprechen konnte. Das war mein Lieblingsfach in der Schule. Und was komisch ist, ist ein Interview, das ich 1983 mit Tonband mit Paul Breitner gemacht habe. Und das wurde eigentlich vom Verein organisiert, also durch den FC Bayern. Und Markus Hörwig war damals Pressesprecher, ein bisschen jung und nicht so voller Erfahrung. Und ich war also da im Hotel mit den Spielern, mit Tonband und habe einfach gefragt, wäre es möglich? Und ich habe 6 Stunden lang gewartet und Markus hatte wohl die Nase voll von mir und der Breitner war also nah dran, war in der Nähe und hat gesagt, Paul, also geh mal mit diesem Jungen und mach mal ein Interview mit ihm. Und das haben wir gemacht, 30 Minuten lang. Ich habe es immer noch, also bei meinem Vater in Aberdeen, es ist immer noch vorhanden. Und ich werde immer dankbar sein, dass Paul Breitner dieses Interview mit mir gemacht hat.
Hast du Paul Breitner danach irgendwann nochmal getroffen in deiner Rolle dann als Journalist?
Nein, eigentlich niemals. Das ist schade, aber es ist einfach nicht passiert. Aber mein Vater hat gleich gesagt, okay, dieser Herr Breitner, das war sehr nett von ihm, dieses Interview zu tun. Also du musst ihm einen Brief schicken und einfach Dankeschön sagen. Und das habe ich gemacht.
Ja, sehr schön. Also das sind die Zeiten von früher und da passt es ein bisschen zu, wenn wir über Europapokal sprechen. Vor einer Woche war ich hier am Kiosk und dann gibt es ja diese E-Roller jetzt seit vielen Jahren und da fuhren dann 2 auf einem. Ja gut, ist nicht erlaubt, aber hinten drauf war eine jüngere Frau und die nahm den Arm hoch und winkte uns zu und schrie Europapokal, Europapokal. Und ich habe mir nur gedacht, was ist denn hier wieder los? Aber das ist das Ruhrgebiet und deswegen mag ich das hier auch so sehr. Und am Montag war ich übrigens in deiner Stadt in Köln. Und da war ich mit einem Kollegen essen und Dann kam da ein Autofahrer und da gingen dann Leute über die Straße, die haben gar nicht geguckt, dass das Auto kommt. Dann hat der freundlicherweise angehalten, hat die rübergelassen, hätte er nicht machen müssen. Und dann hat er aber gemerkt, die haben sich gar nicht bedankt. Ja, dann hat er das Fenster runtergemacht und hat dann hinterher gerufen, Dankeschön, so, ja. Und dann hat er das andere Fenster in unsere Richtung runtergemacht und hat angefangen, sich mit uns zu unterhalten im kölschen Dialekt. Es war fantastisch und ich habe mich wirklich, ja, sehr amüsiert über diese Situation und habe gedacht, Mensch, das gibt's eigentlich wahrscheinlich nur im Ruhrgebiet und in Köln, in Deutschland. Da ist es irgendwie, ja, ein bisschen besonders und so speziell. Wir wollen aber heute natürlich vor allem über Borussia Dortmund reden und deswegen ist es perfekt, dass du aktuell in Deutschland bist, aber du bist gerade in Basel, ist das korrekt, ja?
Eigentlich in Freiburg, nicht so weit weg.
Also okay,
ich bin in Deutschland, aber Freiburg heute.
Genau. Und du warst aber am Samstag, wie gesagt, im Stadion. Du wirst auch am Samstag gegen den HSV im Stadion sein. Die perfekte Kombination, um mit dir auf das zu schauen, was vor ein paar Tagen passiert ist. Das möchte ich auf jeden Fall machen, weil alle ja vorher sagen, es ist ein Duell mit Bayern München. Was war denn deine Erwartung vor dem Spiel? Mit welcher Erwartung bist du in diese Partie gegangen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte das Gefühl im Voraus, dass natürlich Bayern Favorit war und bleibt. Das ist normal. Aber ich wollte sehen, also wie stark also Borussia Dortmund aussieht mit den Neulingen und mit dieser sogenannten Jugendwelle. Und das ist vielleicht was ich anders im Kopf hatte. Alles letztes Jahr für die Dortmunder war sehr pragmatisch, ein bisschen also defensiv ausgerichtet, aber trotzdem nicht schlecht. Wenn man also die Punktezahl studiert, also das war in Ordnung. Und ich glaube, dass Lars Ricken schon erwähnt hat, normalerweise also mit diesem Schnitt hätte man vielleicht die Chance, die Meisterschaft zu gewinnen oder mindestens sehr stark auf Rang 2 zu sein. Aber ich habe das Gefühl, dass die meisten Dortmund-Fans der Meinung waren, dass etwas sich ändern muss. Und vielleicht zu den alten Zeiten zurück, also mit den Neulingen. Und das war für mich ganz wichtig. Also Karezas zum Beispiel, Gadou. Also zwei gute Beispiele, glaube ich, wie sie agieren würden, ob alles also vom Tempo her ein bisschen anders aussehen würde. Und ich war gespannt.
Ich muss sagen, dass ich tatsächlich sehr begeistert war von einzelnen Spielern, wie sie agiert haben. Du hast jetzt gerade zwei Namen genannt. Ich habe jetzt Konstantinos Karezas zum ersten Mal live im Stadion gesehen. Was mir bei ihm gefällt, ist seine elegante Art. Ich finde, er antizipiert gut. Er denkt einen Schritt voraus. Das ist das Gefühl, was ich habe, wenn ich ihn spielen sehe. Das gefällt mir relativ gut. Hast du denn das Gefühl, dass er auf dieser Position, wo er spielt, offensiv in der Dreierkette rechts, dass das in diesem System optimal funktionieren kann? Ist das eine gute Rolle für ihn?
Ich finde, dass er also zu dieser Rolle passt. Also mit Linksfuß, das ist immer sehr spannend, wenn man also eine solche Dynamik hat und mit einem sehr starken Auge, also klar im Kopf, das ist auch also sehr, sehr wichtig in dieser Geschichte. Und er ist nur, wie alt, 18?
19, ich glaube, er hat jetzt irgendwann 19. Geburtstag, ja.
Okay, ja, also jetzt 19, also früher mal 18. Und er wird eine Bereicherung sein, das ist ganz klar zu sehen. In den letzten 7 Jahren haben wir Julian Brandt jede Woche in Dortmund gesehen und er hat so viel angeboten, aber es war die richtige Zeit, glaube ich, zu sagen, okay, wir müssen ein bisschen vorwärts gehen, wir müssen jünger werden. Und es ist natürlich sehr früh in dieser Geschichte, aber ich persönlich, ich weiß nicht, was du denkst, ich persönlich habe genug von Karezas gesehen, zu denken, na ja, er wird auf jeden Fall helfen.
Das glaube ich auch. Also Mir hat gefallen natürlich, dass er direkt im Emirates Cup gegen Arsenal ein Tor geschossen hat, weil das war ja auch so eine Diskussion, er ist nicht so stark im Abschluss, hat in der vergangenen Saison in der belgischen Liga kein einziges Tor geschossen. Aber ich glaube, das ist gar nicht seine Rolle. Ich glaube, seine Rolle ist, in Dortmund so kreativ zu sein, dass die Mannschaft viel mehr Torchancen kreiert, als das in der vergangenen Saison der Fall war. Weil du hast gerade ja auch schon gesagt, Derek, die Dortmund-Fans erwarten jetzt ein bisschen mehr. Sie erwarten eine Weiterentwicklung der spielerischen Fähigkeiten von Borussia Dortmund. Denn dass da einige Spieler in dieser Mannschaft gut Fußball spielen können, das ist klar. Sie werden das nicht so machen wie bei Bayern mit Kane oder Olise, mit absoluten Weltklasse-Spielern. Aber ich glaube, dass Karezas ein Schlüssel ist. Du hast eben ein schönes Wort in den Mund genommen. Jugendwelle. Das gefällt mir extrem gut. Es bedeutet gleichzeitig auch mutig zu sein und ins Risiko zu gehen. Denn du weißt ja nie, und das kann immer ein Problem werden, was du von jungen Spielern zurückbekommst.
Das ist immer da. Also diese Frage, wenn man jung ist, also muss man natürlich sich weiterentwickeln. Und das kann also 2-3 Jahre dauern, bevor das eigentlich passiert. Aber während des Live-Spiels mit Patrick Ovomoyela habe ich das Wort Entertainment benutzt, also Unterhaltung, Spielunterhaltung von Karezas. Und es ist mir eingefallen, dass ich das nicht so oft, also letztes Jahr nicht so oft verwendet habe in Bezug auf Dortmund. Wie gesagt, alles sehr solide, pragmatisch, also gut organisiert, aber es fehlte etwas. Und mit Karezas, und geht davon aus, dass wir auch seinen Landsmann Konstantelias diskutieren werden. Also mit den beiden war es ein neuer Dortmund sozusagen.
Ja, das finde ich auch. Und Konstantelias, der hatte auch gar keine Angst. Also dem war komplett egal, was passiert. Das Surrounding war ihm im Prinzip komplett egal, was um ihn herum ist. Der hat einfach direkt gespielt. Und das hat mir extrem gut gefallen. Und ja, die Bayern haben dann 2-0 zur Pause geführt. Und da war ich auch sehr überrascht. Ich denke, du auch, dass Nathaniel Brown auf der Zehnerposition gespielt hat. Damit hätten wahrscheinlich die wenigsten gerechnet. Er hat das aber sehr gut gemacht. Und was natürlich, bevor wir gleich nochmal im Detail über die einzelnen Spieler sprechen, was die Bayern in der ersten Halbzeit wieder sehr gut gemacht haben, sie waren sehr gut im Ballbesitz, sie haben kaum Bälle verloren. Das war eine schwere erste Hälfte für Borussia Dortmund.
Ja, nicht so gut, nicht stark im Allgemeinen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Bayern vielleicht noch besser spielen könnten. Und ja, so ist es manchmal mit dieser Mannschaft, mit Spielern wie Olise und Brown war ja eine große Überraschung. Und Dortmund konnte wirklich nicht so gut klarkommen und also in der zweiten Halbzeit war das ja eine andere Geschichte. Aber in der ersten Halbzeit war es mir ganz klar, naja, ein bisschen ähnlich wie was wir in der Vergangenheit erlebt haben in solchen Duellen Dortmund gegen Bayern. Und 1-0 durch Brown, 2-0 durch Olise. Das war ein Traumtor. Also typisch für Olise. Und also die Abwehrspieler für Dortmund müssen nicht sagen, okay, das darf nicht passieren. Das kann passieren. Wir haben es also so oft bei der WM gesehen. 7 Vorlagen von Olise bei diesem Turnier. Also er gehört zu den Besten der Welt. Und manchmal, obwohl man enttäuscht ist, muss man sagen, das war Weltklasse.
Gegen Weltklasse ist es natürlich nicht einfach, wenn du eine Mannschaft hast, wo es viele neue Spieler gibt, die auch wichtige Rollen haben sollen. Juri Vermaan kam dann ja auch irgendwann ins Spiel. Konstantelias kam zur Pause. Das hat direkt eine Veränderung gezeigt. Aber du hast jetzt gesagt, wir haben das oft erlebt in den letzten Jahren bei Dortmund gegen Bayern. Der Unterschied in den Spielhälften war, Borussia Dortmund in der ersten Hälfte ein bisschen ängstlich. Ja, also, oh, da sind wieder die großen Bayern. Und in der zweiten Hälfte dann, und ich glaube, dass das auch sehr stark zusammenhing mit der Personalie Yannis Konstantelias, dass der halt einfach gespielt hat und dem das egal war, der hatte keine Angst und auf einmal hatte auch die Mannschaft von Borussia Dortmund keine Angst mehr. Hast du das auch so empfunden im Stadion?
Das konnte man gleich spüren. Das haben wir live im Kommentar, im Live-Spiel diskutiert, also mit Ovo. Und ja, es war ein bisschen mehr, wie würde man es richtig beschreiben? Heavy Metal nicht von den alten Zeiten, Zeiten von Klopp, aber direkter und geradliniger, würde ich sagen. Und man hat eigentlich geglaubt, naja, es ist möglich. Und natürlich steht's 0-2. Also man muss einfach sagen, okay, wir attackieren jetzt also in die bevorzugte Richtung, also Richtung gelbe Wand. Und wir müssen etwas drehen, wir müssen etwas zeigen. Und Konstantelias war für mich unglaublich stark und hat so viel angeboten. Und die anderen Spieler für Dortmund haben das alle bemerkt und haben gesagt, okay, wir müssen versuchen. Und plötzlich haben wir im Live-Kommentar gesagt, wenn Dortmund ein Tor schießen könnte, dann könnte man eigentlich sehen, dass etwas für die Bayern schiefläuft. Und das Tor ist endlich mal angekommen. Man muss sagen, Konstantelias war für mich der beste Spieler Dortmunds in diesem Supercup, auch wenn er nur eine Halbzeit, nämlich die zweite Halbzeit, gespielt hat.
Ja, ich finde, er hatte einen unglaublich großen Einfluss auf das Spiel, auch sehr intelligent. Sein Pass dann auf, ich glaube, Daniel Svensson vor dem Tor von Borussia Dortmund. Also wirklich mit einer sehr guten Spielübersicht. Das hat mir extrem gut gefallen. Und man hat das dann auch im Stadion gemerkt. Und bei uns in unserem Blog, ich war mit einem Freund da, da sind wir jedes Mal, wir waren die einzigen beiden Dauerkartenbesitzer bei uns im Blog. Wir haben niemanden gesehen, der normalerweise im Stadion ist. Aber was bei allen trotzdem zu spüren war, und da waren natürlich ganz, ganz viele Borussen, es ist ja klar, trotzdem, die sonst nicht die Möglichkeit haben, ins Stadion zu gehen, das ist ja auch absolut in Ordnung so. Die haben alle unglaubliche Freude gehabt an diesem Spielzug zum 1-2 und an Konstantelias und an diesem neuen Schwung, den man gesehen hat nach der Pause. Wir haben einen Namen noch zu diskutieren, Joan Gadou.
Ja.
Über ihn möchte ich auf jeden Fall sprechen, weil ich ihn jetzt auch zum ersten Mal live im Stadion gesehen habe. Und was mir bei ihm auffällt, eine unglaubliche Physis. Er ist schnell, er ist vielleicht nicht ultra beweglich, aber ich glaube, dass er dem Spiel und der Abwehr von Borussia Dortmund noch mal ein bisschen mehr Stabilität geben kann, weil er im Zweikampf ist er ein Monster.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Er hat meistens gut agiert, wie du gesagt hast, Sascha, so sehr robust, mit Schnelligkeit geprägt. Und ich höre, dass die Trainer, also das Niko Kovac und Staff, dass sie alle der Meinung sind, dass er noch besser wird. Also das ist, was man im Hintergrund denkt. Und er kommt natürlich aus Salzburg. Und das war früher mal ein bisschen öfters mal so für Dortmund, Spieler wie Haaland natürlich und Adeyemi und eine Menge. Und da lernt man viel, früher mal PSG, Paris Saint-Germain. Und Dortmund also brauchte so einen Abwehrspieler, also ein jünger Abwehrspieler wie Gadou zusammen mit Anton, mit Schlotterbeck, wenn er wieder fit ist. Das ist vielleicht eine gute Mischung. Und es war nicht perfekt von Gadou. Es gab zwei, drei Beispiele von Stellungsfehlern. Also nichts Ernstes. Aber man könnte sagen und vielleicht beurteilen, okay, ein bisschen Luft nach oben. Aber mit 19 wird er etwas anbieten.
Ich denke auch, dass er auf jeden Fall Stammspieler wird. Ja, und ja, du hast gerade schon gesagt, wir wissen natürlich noch nicht, wann Nico Schlotterbeck zurückkommt. Da gibt es jetzt wieder Gerüchte, die sagen, es kann noch ein bisschen länger dauern. Wir hoffen zumindest nach der ersten Länderspielphase, dass er wieder dabei ist. Und dann sind das drei sehr gute Abwehrspieler da hinten für Borussia Dortmund. Und natürlich am Ende gab es die rote Karte für Rami Benzibaini. Ich glaube, ein bisschen eine zu harte Entscheidung vom Schiedsrichter. Aber trotzdem, er macht es ja einigermaßen solide. Also er ist jetzt kein Problem für diese Abwehr. Das ist das Wichtigste. Dann gibt es noch Filippo Mane. Luca Reggiani hat ja auch schon für Borussia Dortmund in der Bundesliga ein paar Spiele gemacht. Also ich glaube, da ist Borussia Dortmund relativ gut aufgestellt. Was mir bei Gadou, du hast gerade auch die Stellungsfehler angesprochen, noch aufgefallen ist, ich glaube, sein Spielaufbau, das kann noch ein bisschen besser werden. Ja, da war er manchmal vielleicht auch ein bisschen unsicher. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, sie haben gegen eine Top 6, Top 8 Mannschaft in Europa gespielt, die die Champions League gewinnen kann oder möchte. Die beste deutsche Mannschaft und sein Gegenspieler war Luis Diaz. Ja, also das ist natürlich dann auch enorme Qualität. Und wenn er noch so jung ist, dann wird er lernen und sich dann auch relativ schnell verbessern. Normalerweise, du hast gerade schon gesagt, Niko Kovac und der Trainerstab sind sehr zufrieden mit ihm. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass er einen guten Weg gehen wird. Maxi Bayer am Ende hatte natürlich noch eine Riesenchance. Es ist klar, die Chance muss er nutzen.
Das muss er nutzen. Das habe ich live im Spiel gesagt. Naja, was für eine Chance. Und dann vielleicht geht es um Elfmeterschießen und da könnte Dortmund natürlich gewinnen. Aber ja, schade für Bayer. Ich finde es interessant, dass die Pläne ein bisschen neu sind, was Bayer anbelangt. Dass es sein könnte, dass er mehr als Schienenspieler operiert und nicht mehr als, weiß nicht, Stürmer oder Spieler im Angriff, aber mehr Schienenspieler. Das hat Möglichkeiten, würde ich sagen. Aber ja, das muss er einfach schaffen. Also zwei war da auf der Linie und hat es nicht ausgenutzt, leider.
Bevor ich das vergesse, auch noch ein wichtiges Thema, was auch von allen auf der Tribüne diskutiert wurde. Und ich bin mir sicher, du und Ovo, ihr habt da auch drüber diskutiert. Niko Kovac hat wieder angefangen mit Daniel Svensson auf der rechten Seite und Julian Riasson auf der linken Seite. Ich kann dir zu 100% versichern, Derek, falls du diese Information noch nicht bekommen hast, aber ich glaube, du hast sie irgendwie bekommen. Kein Fan von Borussia Dortmund möchte das. Aber was glaubst du, warum macht Niko Kovac das? Was ist sein Grund? Er hat sich ja mit seinem Staff zusammen etwas überlegt. Sie haben eine Idee, warum sie das so machen. Was glaubst du, was diese Idee ist?
Ja, ich frage mich, warum das passiert. Für mich ist es logischer, wenn Svensson links agiert und Riasson rechts. Aber man sieht es jetzt mit Flügelspielern, also mit Spielern im Angriff. Und es kommt selten vor, dass man jetzt es andersrum, also wie in den alten Zeiten, sieht. Ich kann mir vorstellen, dass er der Meinung ist, dass man jetzt also einen glühenden Block hat, also mit Linksfuß rechts und mit Rechtsfuß links. Aber ehrlich gesagt, ist das wirklich nicht mein Ding? Ich habe Ovo gefragt und er hatte auch nicht so viel zu sagen. Also es ist
gesagt, nichts Positives, ja.
Ja, er hat gesagt, es ist interessant. Ja, man versucht es. Also man darf es natürlich versuchen, aber schauen wir mal, ob es so bleibt. Also ich bin gespannt zu sehen, ob das am Wochenende passiert. Was komisch war, dass es also mit ich vergesse, also ob es zuerst mal Svensson links war und dann andersrum und dann 10 Minuten später andersrum umgekehrt. Er hat es 2, 3, 4 Mal innerhalb des Spiels probiert.
Es war am Anfang Svensson direkt auf rechts, deswegen sind die Leute um mich ja auch ausgerastet und waren nicht erfreut, sagen wir mal so. Ja. Und dann gab es, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, relativ früh im Spiel eine Situation, da hatte Svensson, ich glaube, schon im Strafraum die Möglichkeit, mit dem rechten Fuß den Ball direkt nach innen zu spielen. Er hat den Ball dann angenommen, auf links gelegt, dann wieder auf rechts gelegt, um dann rein zu spielen. Und ich habe bei den Kollegen von Magenta, die wirklich viele tolle Sachen gezeigt haben bei der Weltmeisterschaft, eine Taktikanalyse gesehen des Kollegen Jan Henkel. Und da gab es eine Szene, wo er nochmal gesagt hat, es ist wichtig, am besten innerhalb von 0,6 Sekunden, das ist so anscheinend eine magische Grenze, die Entscheidung zu treffen und den Ball am besten direkt reinzubringen, wenn du im Strafraum bist. Das macht es für die Abwehrspieler deutlich schwieriger. Wenn also Svensson auf der rechten Seite mit seinem linken Fuß immer den Ball stoppen muss und dann wieder auf die andere Seite legen, um eine bessere Kontrolle zu haben. Dann sind wir bei über 0,6 Sekunden und dann stehen die Abwehrspieler schon wieder besser. Und deswegen glaube ich, man nimmt die Stärken dieser beiden Spieler, sowohl Riasson als auch Svensson, mit dem ersten Kontakt die Flanke reinzubringen für zum Beispiel einen Spieler wie Guirassy, der genau diese Zuspiele auch braucht. Das ist für mich, ehrlich gesagt, das größte Problem bei diesen inversen Außenverteidigern. Deswegen verstehe ich das nicht.
Ja, Zeitverlust. Und das ist, und Jan kennt sich sehr gut aus, was das anbelangt. Und das könnte zum Problem werden. Wie gesagt, ich bin gespannt zu sehen, ob er es wiederholt. Also bei diesem ersten Spiel in der Bundesliga gegen den HSV. Das war nicht das erste Mal im Supercup. Ich habe gelesen, dass es mehrmals in der Vorbereitungsphase passiert ist. Und er muss etwas im Kopf haben. Also nicht nur Nico, sondern die Kollegen im Trainerstab.
Was ist denn dann insgesamt dein Fazit, nachdem du diesen Supercup gesehen hast?
Mein Fazit wäre eigentlich mehr als ordentlich. Es war gut von Dortmund in der zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit, das kann man wirklich vergessen. Aber was wir in der zweiten Halbzeit gesehen haben, das war vielleicht ein Beispiel dafür, was möglich wäre. Und natürlich wissen wir gegen Hamburg und nach diesem Spiel ein bisschen mehr. So ist es im August. Also jedes Jahr ist das der Fall. Man kann wirklich nicht so gut beurteilen, bevor man 2-3 Spiele analysiert hat. Und wenn man alles also in diesem Fall analysiert, wäre ich relativ froh, weil der Einsatz da war, also so viele Leute wollten zeigen, hauptsächlich die Neulinge, sie wollten zeigen, dass sie dem Verein gehören, dass sie etwas drehen wollten. Und natürlich vor dieser gelben Wand spielen wollen. Und ja, es war in der zweiten Halbzeit sehr stark. Und die Bayern haben verdient, das Spiel zu gewinnen, aber im Endeffekt war es sehr knapp.
Ja, wir haben über die Chance von Maxi Bayer da am Ende gesprochen. Ich glaube auch, dass der Sieg insgesamt für Bayern München absolut in Ordnung ist. Sie waren in der ersten Hälfte so dominant und hatten ja auch hinterher nochmal Chancen. Harry Kane hat knapp am Tor vorbeigeschossen, am langen Pfosten. Kobel hat noch 1-2 gehalten. Also es war nicht so, dass die Bayern nicht auch noch hätten Tore schießen können. Von daher ist es, glaube ich, absolut okay, dass sie das Spiel gewonnen haben. Aber zumindest die zweite Hälfte hat gezeigt, dass Borussia Dortmund in einem Spiel mit Bayern München auf jeden Fall mithalten kann, auch mit jungen, neuen Spielern, die das System noch nicht so kennen und die sich erst einfinden müssen in der Bundesliga. Deswegen denke ich auch, man kann auf jeden Fall zufrieden sein aus Sicht von Borussia Dortmund mit der Art und Weise, vor allem in der zweiten Hälfte. In der ersten hast du gesagt, die ist ja eher zum Vergessen. Ich habe hier eine Kernfrage für unsere Sendung auf meinem Zettel stehen und das ist dann auch die Vorschau, die wir jetzt sozusagen starten für die neue Saison, was deine Erwartung ist. Ich habe dich vorhin gefragt, was ist deine Erwartung für den Supercup gewesen? Jetzt frage ich dich, was ist deine Erwartung an Borussia Dortmund für die neue Saison?
Meine Erwartung wäre Rang 2, auf alle Fälle. Ich lese, dass viele Leute der Meinung sind, naja, Stuttgart oder ich weiß nicht, Leipzig oder Leverkusen könnte stärker werden als Dortmund. Aber ich sehe, dass Dortmund, also vom Kader her, und wenn man die Kaderplanung analysiert, dass Dortmund ganz klar die zweitbeste Mannschaft Deutschlands sein soll. Ich finde es fast unmöglich, ehrlich gesagt, dass irgendjemand also gegen Bayern gewinnt, also mindestens in der ganzen Tabelle, vielleicht in einzelnen Spielen. Aber ja, Dortmund für mich Zweiter.
Ich glaube auch, dass es am Ende der zweite Platz wird. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Platz 2 und Platz 2. Und ich denke, du weißt, was ich meine. Ja. In der vergangenen Saison war es Platz 2 Und wir haben jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten hier in der schwarz-gelben Runde häufig darüber diskutiert, warum die Leute trotzdem unzufrieden waren. Ist deine Erwartung, dass Borussia Dortmund es schaffen wird, diese Leute, die kritisch und eher unzufrieden waren, in dieser Saison, und ich benutze jetzt extra dein Wort, Entertainment, in dieser Saison zu unterhalten?
Ja, es geht um die Art und Weise. Das ist, was ich sehr wichtig finde. Und letztes Jahr war es okay, aber nicht mehr. Es war okay. Also man könnte nicht sagen, das war eine enttäuschende Saison von den Dortmundern. Aber wir kennen natürlich das Publikum in Dortmund. Und man will ein bisschen Spannung, ein bisschen Unterhaltung. Also die Art und Weise muss sich verbessern. Und wir haben schon die Zeichen gesehen. Und Ole Borg ist neu da, also nur in den letzten 4-5 Monaten. Und er muss natürlich versichern, dass der ganze Kader ein bisschen besser aufgestellt wird. Und das heißt nicht nur von der Qualität her, sondern auch, also vom Spielstil her und so weiter. Und ich glaube, dass der Nico das auch weiß, dass er weiß, natürlich, ja, dass es okay ist, die meisten Spiele zu gewinnen, solide zu sein, wenn man gut, also im defensiven Sinne ausgerichtet wird, ja, alles perfekt, also kein Problem. Aber es muss ein bisschen mehr kommen. Und wir haben diese positiven Zeichen im Supercup gesehen. Und ganz wichtig ist es, dass Carrezas, dass Konstantelias, dass solche Spieler also wichtige Rollen für Dortmund in dieser Saison spielen. Muss nicht sein, dass Dortmund also innerhalb, ich weiß nicht, 6 oder 7 Punkte von den Bayern landet, wenn alles also am Ende der Saison zum Beispiel, wenn wir alles sehen. Es muss einfach sein, dass das Publikum, dass die Fans spüren, dass man versucht, den Fußball besser zu machen. Und ich habe ein gutes Gefühl.
Also, das wäre meine nächste Frage gewesen. Du glaubst, dass das passieren wird, dass die Leute hier in Dortmund nach dieser Saison sagen werden, wir sind häufiger zufrieden gewesen, wir sind häufiger gut unterhalten worden?
Ja, die Zeichen sind positiv. Natürlich könnte es sein, dass wir also in 6 Monaten das Thema wieder diskutieren und wir zusammen ein bisschen also lachen, nicht lachen, wie man normalerweise machen würde, aber weil es schiefgelaufen ist. Aber ich habe also kein Gefühl, dass das passiert. Ich glaube, dass wir eine Entwicklung sehen werden und also es geht zurück zu dieser Jugendwelle. Und wenn die Fans sehen, dass das passiert und dass ein Commitment da ist, in dieser Hinsicht mindestens, dann sind sie alle sehr froh, glaube ich. Und aus meiner Sicht muss Dortmund versuchen, ein bisschen in die Vergangenheit zu gehen, also mit also jüngeren Neuverpflichtungen und zu sagen, okay, wir wollen diesen Spieler, weil wir felsenfest davon überzeugt sind, dass, also wenn er nach Dortmund kommt, so können wir diesen Spieler besser machen. Und das bedeutet natürlich, also in der ganzen Geschichte, dass er also weiter verkauft wird und das hilft dem BVB. Und das ist das Spiel, das ist der Fußball heutzutage. Es ist mir eingefallen, dass das in den letzten 2-3 Jahren nicht so oft passiert ist. Also mit älteren Verpflichtungen. Man kann verstehen, warum das passiert ist. Aber besser wäre es und spannender wäre es, wenn Dortmund ein bisschen nachdenken würde und sagt, okay, ja, das ist, was wir sehr gut gemacht haben. Also mit jüngeren Spielern. Wir müssen zurückgehen, also ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen.
Weißt du, Derek, ich glaube, dass junge Spieler in Dortmund in der Vergangenheit auch deswegen gut funktioniert haben, weil die Fans hier in Dortmund bereit sind, Fehler zu akzeptieren von jungen Spielern und sie gleichzeitig aber auch jungen Spielern eine Sicherheit geben, wenn da 25.000 auf der Südtribüne stehen und die Spieler eine Energie spüren und dann vielleicht auch mal über sich hinauswachsen und sich schneller weiterentwickeln, weil die wenigsten Experten hätten wahrscheinlich gedacht, dass Jude Bellingham so schnell so viel besser wird, um dann für ganz viel Geld zu Real Madrid zu wechseln. Dass er ein tolles Talent war, das war bekannt, aber ich glaube, diese Energie, die auch in diesem Stadion ist, die hat ihm auch nochmal geholfen, diese Entwicklung ein bisschen schneller zu machen. Kann das sein?
Ich finde, dass das eigentlich Sinn macht, dass das so ist. Es kommt selten vor als junger Spieler, dass man so eine Gelegenheit hat, also vor 80.000, jede Woche vor 80.000 bei Heimspielen zu agieren und zu genießen. Und das haben wir so oft von zum Beispiel Jadon Sancho gehört. Er hat schon gewusst, dass diese Gelegenheit, also eher selten kommt. Und man muss es einfach genießen und benutzen. Und es ist ein Karriereschritt. Und man könnte sagen, nicht mehr, wenn man 18, also 19, 20 ist. Aber ein ganz wichtiger, also in Dortmund zu spielen, also vor dieser gelben Wand. Die Stimmung ist einzigartig. Und das soll man eigentlich pushen. Und ja, der Pulisic, also der Amerikaner, hat das auch bemerkt als junger Spieler. Ja, man muss es genießen. Man muss denken, okay, hier kann ich mich weiterentwickeln. Und wir müssen hoffen, dass es also mit Carrezas, für Gadou und für die anderen Spieler, die jung sind, dass das ebenfalls helfen kann.
Ja, es sind ja noch einige junge Spieler in diesem Kader. Ein paar spielen jetzt auch bei diesem International Premier League Cup, glaube ich, heißt der. Ja, da sind sie mit dabei. Deswegen bin ich sehr gespannt, was sie da machen, was sie da bringen können, weil sie sind teilweise 17, 18, 19 Jahre alt. Das ist natürlich sehr jung und man braucht auch ein bisschen Erfahrung. Aber, und das ist der Vorteil, gerade nochmal haben wir es gesagt, ja, die Unterstützung der Leute hier in Dortmund für junge Spieler, sie ist da und sie können auch Fehler machen und sie werden Fehler machen. Das ist ganz normal. Und jetzt haben wir aber am Samstag um 18.30 Uhr ein Topspiel gegen den Hamburger SV. Ein Klassiker-Duell von früher, von alten Zeiten, was es einige Jahre nicht gegeben hat. In der vergangenen Saison dann endlich wieder und der HSV konnte auch in der Liga bleiben. Freust du dich dann schon auf dieses Spiel? Weil die Atmosphäre ja, ich habe ja vorhin gesagt, die Dauerkartenbesitzer waren fast gar nicht im Stadion am Samstag, weil die Atmosphäre jetzt am Samstag dann nochmal ein bisschen spezieller sein wird?
Ja, ich freue mich sehr darauf. Das ist ein Traditionsduell. Und ja, ich muss sagen, also HSV haben wir alle vermisst, 7 Jahre lang in der zweiten Bundesliga. Letztes Jahr waren die beiden Duelle sehr spannend, also in Hamburg und auch in Dortmund, also das Spiel in Hamburg ein bisschen enttäuschend, also mit dem Ausgleichstreffer an der, vergessen, der 95.
Ja,
Minute
spät,
oder sowas.
Ja.
Ja, sehr, sehr spät. Und Hamburg ist in einer besseren Verfassung, wenn ich alles analysiere, was im Sommer passiert ist. Letztes Jahr war es nicht so gut organisiert. Also Gott sei Dank, also von der Hamburger Seite, also kein Abstieg und sie bleiben in der Bundesliga. Und ja, ich glaube, dass mit zum Beispiel Patson Daka als Mittelstürmer, mit diesem Terem Moffi, also solche Spieler passen Merlin Polzin. Also sehr robust und ein bisschen altmodisch, aber sie werden auf alle Fälle helfen. Und Capaldo ist immer noch da, also war letztes Jahr ganz wichtig, Remberg im Mittelfeld, Albert Sambi Lokonga. Und es gibt also wir haben schon diese Jugendwelle zwei oder dreimal diskutiert. Es gibt Luis Lemke. Er hat 16 Jahre alt und im Pokal zum jüngsten Torschütze Hamburgs aller Zeiten geworden am Montag gegen Ferl. Aber naja, das war für Lemke ganz wichtig und er wird auch eine Rolle spielen. Also ich glaube, dass Hamburg also kein einfacher Gegner ist. Dortmund ist natürlich Favorit, aber man muss vorsichtig bleiben und sagen, naja, unter Polzin, also in diesem Jahr haben die Hamburger sich verbessert.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe gerade überlegt, welche Frage stelle ich dir als Nächste? Und meine Frage ist da, also die passt sehr gut zu dem, was du gesagt hast, weil ich würde gerne von dir wissen, wie gefährlich ist dieses Spiel für Borussia Dortmund? Und damit meine ich nicht mit dem Gegner HSV, sondern insgesamt gesehen. Weil wir haben jetzt sehr positiv über diese Jugendwelle gesprochen, über die zweite Hälfte gegen die Bayern. Was passiert denn, wenn das nicht funktioniert? Weil hast du nicht auch das Gefühl, dass alle BVB-Fans gerade erwarten, dass die Mannschaft am Samstag da rausgeht und ich sage mal, das Spiel 4-1 gewinnen wird und alle danach sagen, wow, jetzt ist eine neue Ära, die Griechen und Fährmann und Gadou und wie sie alle heißen, die verzaubern uns jetzt in den nächsten Monaten. Ist das gefährlich?
Ja, es könnte gefährlich sein. Hamburg könnte gefährlich sein. Und das Problem für Dortmund, wenn es eigentlich ein Problem ist, ist, dass Dortmund in diesem Fall attackieren muss. Also gegen die Bayern war die Erwartungshaltung, dass die Bayern also Ballbesitz hat. Und es ist nicht normal, wenn Dortmund also ein bisschen also tiefer stehen muss. Hamburg ist die Mannschaft, die in diesem Fall tiefer stehen wird. Das können wir gewährleisten. Und ich gehe davon aus, dass sie sehr gut organisiert sind. Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass der Kader stärker ist als zuvor. Das ist einfach meine Meinung, könnte falsch sein. Aber auf der anderen Seite erinnert es mich ein bisschen an, wann war das? 2019. Und ich war da als Kommentator, ich vergesse gegen wen, aber es war das erste Spiel von Julian Brandt in Dortmund. War das gegen was? Ich vergesse.
Ich gucke es gleich nach.
Ja, aber 5-0 war es, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und Brandt hat also ein Tor erzielt und es war perfekt. Und wir haben alle gedacht, naja, das ist Dortmund. Das sieht sehr gut aus. Das ist positiv. Es war unter Lucien Favre immer noch zu dieser Zeit. Und es könnte sein, dass das auch passiert. Und die Fans müssen hoffen, dass das eine Möglichkeit wäre gegen den HSV. Aber das ist ein harter Brocken, finde ich. Und 1-0, also das muss man akzeptieren manchmal. Hauptsächlich am Anfang der Saison gegen diesen Gegner. Ja, schauen wir mal.
Also, wenn es der Sommer 2019 war, ja, dann wurde die Bundesliga-Saison gegen den FC Augsburg mit einem 4-3 eröffnet, mit Toren von Paco Alcácer unter anderem.
Nee,
da meinst du das Jahr davor, ja? 2018,
ja,
19?
Könnte sein.
Ist
ja
aber auch egal. Ich verstehe, was du meinst. Und ich denke, die Leute, die draußen zuschauen, die verstehen auch, was du meinst.
Ja.
Das ist der entscheidende Punkt. Ja, man kann an einem Spiel, das hast du ja auch eben gesagt, nicht so viel bewerten. Man muss jetzt ein bisschen abwarten, wie das funktioniert. Aber du merkst ja schon auch, welche Erwartungen ich habe an dieses Spiel. Und ich glaube, dass das ganz vielen Borussinnen und Borussen auch so geht. Die werden am Samstag ins Stadion gehen und die werden erwarten, dass ihre Mannschaft frischen, attraktiven Fußball spielt. Und es ist ja, ich sage das jetzt mal so relativ locker, es ist ja nur der Hamburger SV. Es ist ja nicht Bayern München. Und das habe ich gemeint, als ich gesagt habe, ist das gefährlich für Borussia Dortmund. So diese Erwartungshaltung, jetzt wird alles gut. Ich glaube, dass es eine tolle Saison wird für Borussia Dortmund. Ich bin sehr optimistisch. Ich glaube, sehr viele Leute sind auch mit gutem Grund optimistisch. Aber da sehe ich so ein bisschen eine kleine Gefahr, wenn das dann am Anfang schief läuft, dass dann alle direkt wieder diese Euphorie verlieren. Weil das kann ich dir zu 1000% sagen, Derek, es ist gerade in Dortmund eine gewisse Euphorie. Und das hatten wir so lange nicht mehr in Dortmund.
Ja, und Leidenschaft ist also mittendrin. Leidenschaft gehört dazu, wenn man in Dortmund lebt, wenn man also den Fußball in Dortmund lebt. Und das braucht man. Und ich habe das Gefühl, dass das manchmal in den letzten, ich weiß nicht, 6 oder 7, 8 Jahren, manchmal fehlt. Letztes Jahr war das auch teilweise so, auch wenn, und das haben wir schon angesprochen, auch wenn die Ergebnisse meistens nicht schlecht waren. Aber die Leidenschaft ist so ganz wichtig. Und das spürt man. Also das gehört zum Ruhrpott, nicht nur Dortmund, sondern zum ganzen Pott. Und von dem her freuen wir uns darauf, jedes Mal ins Stadion zu gehen in Dortmund. Es ist einzigartig. Und was du gesagt hast, Sascha, fällt mir auf, also im Hinblick auf Fehler von den Spielern. Und in manchen Stadien wird das nicht akzeptiert. Aber in Dortmund, wenn man sehen kann, naja, man pusht, man arbeitet, also man hat die richtige Mentalität, dann kann man das verzeihen. Und es gehört dazu. Es gehört zur Entwicklung eines Spielers. Und ich freue mich darauf, das ein bisschen am Samstag zu erleben. Es wird wohl Szenen geben, wobei, ich weiß nicht, Carrezas etwas, also Unglaubliches macht und dann 20 Sekunden später etwas Dummes macht. Das ist der Fußball. Also deswegen lieben wir den Fußball und wir sehen, ob alles sehr sauber im ersten Ligaspiel läuft für die Dortmunder.
Also ich kann es nur nochmal sagen, auch an alle, die jetzt hier zuschauen, wir haben viele Gründe, als BVB-Fans uns zu freuen auf die neue Saison, auf das, was da kommen wird, viele positive Aspekte. Aber bevor wir jetzt zu den Hörerfragen kommen, dann nochmal meine letzte Frage dazu. Titelreif ist Borussia Dortmund für dich nicht?
Ehrlich gesagt nicht, aber man kann hoffen, also als neutraler Kommentator, Leverkusen hat es geschafft und gleich davor haben wir wirklich nicht vermutet, dass das möglich wäre. Also wir leben, um also Überraschungen zu erfahren als Fußballfans. Aber ich würde sagen, dass also vielleicht ein Pokalgewinn möglich wäre, wenn Stuttgart das machen kann und dann im folgenden Jahr das Finale erreichen darf, dann warum nicht Dortmund? Aber in der Bundesliga wird's knifflig.
Naja, das glaube ich auch, dass das sehr, sehr schwer werden wird. Da muss bei Bayern irgendetwas wirklich, ja, Besonderes passieren. Das bedeutet, Harry Kane hat eine schwere Verletzung oder Michael Olise hat eine schwere Verletzung. Sonst kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wir starten jetzt gleich mit den Hörerfragen, aber an euch da draußen nochmal der Hinweis, wenn ihr dieses Format supporten wollt, ist es überhaupt gar kein Problem. Ihr könnt natürlich auch finanziell unterstützen, dann schaut einfach vorbei auf schwarzgelberunde.de. Ihr könnt da auch Merchandise kaufen und so weiter, aber vor allem könnt ihr bei YouTube den Kanal abonnieren, das ist kostenlos. Ihr könnt kommentieren und liken. Das gleiche könnt ihr auch bei Instagram tun, einfach schwarzgelbe Runde suchen und dann habt ihr schon alles gefunden. Und wenn ihr das gerade seht oder hört, dann kennt ihr dieses Format sowieso und ihr dürft auch sehr gerne anderen davon erzählen. Ich habe schon tolle Gäste für die nächsten Wochen, da freue ich mich schon sehr drauf. Ein Rückkehrer ist mit dabei und jemand, der zum ersten Mal mit dabei ist. Und dann gibt es bald schon die 50. Folge der schwarz-gelben Runde. Und wir starten mal mit einem Entweder-Oder, Derek. Du musst dich entscheiden. Du bekommst immer zwei Namen von mir genannt. Und Wolfgang schreibt, er würde gerne wissen, wer in der nächsten Saison mehr Einsätze bekommt. Also welcher Spieler spielt mehr? Und wir fangen an mit Guirassy oder Fabio Silva.
Ich tippe auf Guirassy.
Fermann oder Bellingham?
Ich tippe auf Fermann.
Gadou oder Bensebaini?
Gadou.
Bayer oder Inacio?
Bayer.
Sabitzer oder Can?
Kommt drauf an, also wann Emre Can zurückkommt. Und kommt drauf an, ob Sabitzer bleibt. Das werden wir studieren. Ich sage Can.
Oh, okay, das ist interessant. Das ist ja fast schon ein Hot Take. Aber wenn Sabitzer dann weg ist, dann ist das ja relativ einfach. Karezas oder Konstantelias?
Konstantelias.
Okay, das ist interessant. Interessant. Ich glaube aber auch, dass er vielleicht nicht so viele Pausen braucht, weil er schon ein bisschen erfahrener ist als Spieler. Mhm, das genau. Könnte dann ein Grund sein. Und Karezas bekommt vielleicht die eine oder andere Pause mehr. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie die anderen Spieler sich da entwickeln. Hier gibt es eine interessante Prognose von John, was die Bundesliga angeht. Der tippt Dortmund auf 3 und er tippt, dass Köln absteigt. Das gibt's nicht. Dann kann Said Al-Malia ja in der nächsten Saison auch noch viel billiger nach Dortmund wechseln. Ja, das wäre gar nicht so schlecht. Aber ich glaube schon, dass Köln in der Bundesliga bleibt.
Davon gehe ich aus. Also habe das Gefühl, dass Köln also eher konstant bleibt. Also Konstanz ist relativ im Vergleich mit Dortmund zum Beispiel. Aber ich würde vermuten, dass Köln endlich mal sich auf Rang 13 oder 14 befindet. Absteiger gar nicht.
Nein, das glaube ich auch nicht. Bin mir ziemlich sicher, dass Paderborn absteigen wird. Ich glaube, dass Elversberg mit dieser DNA, die sie haben, vielleicht sogar Chancen hat, die Bundesliga ein bisschen zu überraschen. Hier gibt's jetzt nochmal die Diskussion um Fabio Silva und Serhou Guirassy. Jetzt hat Fabio Silva in der vergangenen Saison nur 10 Scorerpunkte gehabt. Das ist nicht so viel. Er hat aber auch viel weniger gespielt. Und jetzt kommt die Statistik. Die Minuten runtergerechnet auf 90 Minuten hatte Fabio Silva 0,77 Scorer pro Spiel. Guirassy 0,78. Also nur ein ganz kleines bisschen besser. Und ich habe jetzt in den vergangenen Tagen nochmal mit ein paar Leuten gesprochen. Es gibt noch weitere Hörerfragen dazu. Ich bin nämlich gerade bei Twitter und bei Instagram haben das auch Leute gefragt. Wie siehst du die Situation zwischen Fabio Silva und Serhou Guirassy? Du hast ja eben schon gesagt, was du glaubst, wer mehr spielen wird. Aber die Leute würden gerne wissen, passt nicht eigentlich Fabio Silva besser zum Beispiel zu den beiden Griechen?
Es ist ein gutes Argument und es war ein bisschen schwer für Fabio Silva in der letzten Saison. Er konnte nicht genug spielen. Guirassy war auch interessant, 6 Tore in den ersten 7 Spielen. 12 in den letzten, den endgültigen 17, aber in der Zwischenzeit 4 in 22. Also diese große Delle in der Mitte der Saison. Und Guirassy jetzt mit 30. Ja, ich finde, also das Rennen, wenn ich also ein Rennen nennen darf, dass dieses Rennen sehr interessant sein wird zwischen den beiden. Ich akzeptiere, dass Fabio Silva vielleicht besser passt, also mit diesen beiden Griechen. Aber ich glaube, dass man die Erfahrung von Guirassy braucht. Das wird so bleiben. Aber bin gespannt.
Ja, das ist eine Diskussion, die wir noch lange haben werden. Es gibt natürlich aktuell auch Gerüchte, dass Fabio Silva vielleicht den Verein noch verlassen wird. Und dann gibt es auch Gerüchte, dass eventuell Nick Woltemade ausgeliehen wird von Newcastle United. Es gibt noch mit Nicolò Trisoldi vom FC Brügge einen weiteren sehr interessanten Spieler, der immer hier so ein bisschen herumschwirrt als Name. Aber da müssen wir mal abwarten, was sich noch tut. Es ist ja bald endlich zu, das Transferfenster. Und dann wissen wir auch Bescheid, wie es aussieht. Hier wird eine Frage gestellt zu Paul Schaffran. Der ist der neue Direktor Nachwuchsleistungszentrum. Was ist mit Thomas Broich? Ob man das einordnen kann? Thomas Broich behält seinen Posten ganz normal. Paul Schaffran ist ein bisschen nach oben gerutscht und Thomas Broich ist weiter für den Fußball verantwortlich, also welcher Fußball gespielt wird, und Paul Schaffran für die Struktur des Nachwuchsleistungszentrums. Also das ist ein kleiner Unterschied, so wie ich das verstanden habe und gelesen habe. Was muss bis zum Ende des Transferfensters noch passieren, dass die Transferperiode eine 110% Nummer wäre? Also ich finde, bislang ist sie schon sehr gut, weil viele ältere Spieler weggegangen sind. Das darf man auch nicht unterschätzen. Man hat sich von Spielern getrennt, wo man wusste, das funktioniert nicht mehr oder hat nicht funktioniert. Deswegen bin ich tatsächlich bislang mit dem Transferfenster von Borussia Dortmund extrem zufrieden.
Ja, ich auch. Ich lese, dass Hector Fort von Barcelona immer noch eine Möglichkeit wäre. Und natürlich wäre das eine große Bereicherung für den BVB. Aber ja, ich würde sagen, dass wenn man alles einordnet, dass alles jetzt sehr gut aussieht.
Ich gehe da mal rüber zu Instagram, denn ich glaube, über die anderen Fragen haben wir thematisch schon ein bisschen gesprochen. Und wir schauen mal, was da die Fragen sind. Markus hat gefragt, warum Benzi bei Ihnen nicht intern gesperrt wird, weil er ständig rote Karten sieht. Aber ich kann mir vorstellen, dass ja der Vertrag dann auch nicht verlängert wird und man sich auch irgendwann von ihm dann trennt. Hier ist nochmal das mit den Schienenspielern ein Thema, da haben wir auch sehr ausführlich drüber gesprochen. Und hier eine Frage an dich persönlich, das finde ich sehr interessant. Vermisst du das Meal Deal in Deutschland genauso wie wir?
Auf alle Fälle. Ja, warum wäre das nicht der Fall?
Ja, also vielleicht kannst du mal für alle erklären, die nicht wissen, was Meal Deal ist. Was ist das?
Ein Meal Deal ist, ich vergesse, was es eigentlich kostet, aber ein Meal Deal ist normalerweise also ein Sandwich und ein stilles Wasser oder sowas oder Cola oder es kommt darauf an, was man bevorzugt und Crisps, also ja, Pommes. Crisps in England, ja genau. Ja. Nicht Pommes, sondern Kartoffelchips. Kartoffelchips. Die englische Variante.
Okay, verstehe. Also keine Fries.
Genau. Ja, okay. Sondern ja, wir sagen, es ist kompliziert. In Amerika sagt man Fries und das heißt Pommes. In England Chips und natürlich auf Deutsch sind Chips etwas anderes.
Ja, genau. Ja, es ist wirklich kompliziert. Hätte man sich da mal einigen können. Aber wir wissen, was du meinst. Du meinst Kartoffelchips und nicht die Pommes.
Genau.
Also, wo gab es das denn immer? Ist das ein Klassiker in Großbritannien?
Vielleicht von den letzten, ich weiß nicht, 15 Jahren, aber das kriegt man eigentlich im Supermarkt. Also man geht zum Supermarkt und wenn man also keine Ahnung hat, was man essen möchte, dann, ein Meal Deal, okay, Wasser, Kartoffelchips und ein Sandwich, also Käse-Sandwich oder sowas.
Mhm. Ja, ich kenne nur das Happy Meal von McDonald's. Ja,
das ist die amerikanische Variante.
Ja, die ungesunde. Weil du ja in Boston lebst, du hast mir vor der Sendung erzählt, du warst bei den Boston Red Sox, das ist natürlich der schlimmste Baseballverein, den es gibt. Das kann ich wirklich so sagen, als Yankees-Fan. Aber Joachim, der mir diesen Ball mitgebracht hat, der hat mir den Ball ja aus den USA mitgebracht und der ist dort auch seit vielen Jahren, vor allem in Brooklyn, unterwegs und der hat gesagt, es ist unglaublich schwer, sich in den USA gesund zu ernähren. Hast du dieses Problem auch?
Ja, manchmal ist das so. Man muss wissen, wo man hingehen soll. Es gibt aber zwei, drei, also Chains, wie man sagen würde. Also, und wie heißt es?
Ketten.
Ich vergesse. Ketten. Ja, Ketten auf Deutsch, natürlich. Und die größte heißt, wie heißt es? Sweet Green, wenn man ein bisschen gesund essen möchte. Und also wenn ich unterwegs bin und bin viel unterwegs, ich versuche jedes Mal ein Sweet Green zu finden. Das ist viel besser, viel gesunder als McDonald's oder Burger King oder sowas.
Ja, also man kann sich auch mittlerweile ein bisschen gesünder ernähren bei Burger King oder McDonald's. Das war früher viel schlimmer. Aber trotzdem, wenn man natürlich die Möglichkeit hat, dann sollte man schon auch regelmäßig Gemüse essen, Obst und so weiter. Das ist wichtig für die Gesundheit. Von daher machen wir mal ein bisschen Werbung für gesunde Ernährung. Würde im aktuellen Kader nicht Maxi Bayer das ideale Stürmerprofil darstellen? Tja, das ist eine gute Frage, ob er nicht eigentlich der Beste wäre. Wir haben eben über Guirassy oder Silva diskutiert. Aber ja, wir haben natürlich jetzt alle noch die Chance vor Augen. Ja, und du hast es ja auch live kommentiert, wie er das 2-2 gegen die Bayern nicht gemacht hat. Er hat aber in seiner ersten Saison, also in Hoffenheim, hat er 17 Tore gemacht.
Ja, als Mittelstürmer oder als als Stoßstürmer fast Stoßstürmer bei Hoffenheim und in Dortmund also benutzt man Bayer ein bisschen anders und vielleicht interpretiert Bayer seine Rolle ein bisschen anders, aber warum nicht? Das Problem ist, dass Guirassy da ist, Fabio Silva, wir haben es schon angesprochen, was macht man also mit ihm? Und es scheint, dass Niko Kovac und die Co-Trainer der Meinung sind, dass Bayer in diesem Fall besser zur Schienenspielerposition passt.
Ja, ich finde das sehr schade. Ich glaube, dass er, wenn er weiter vorne wäre, auf jeden Fall zweistellig treffen würde in der Bundesliga. Da bin ich mir relativ sicher. Ich glaube übrigens, dass Konstantelias über 10 Tore schießen wird. Das ist so ein bisschen kleiner Hot-Take von mir. Hast du einen Hot-Take zu Borussia Dortmund für die neue Saison?
Hot-Take, muss es mal überlegen. Mein Hot-Take ist, ob es ein Hot-Take ist, weiß ich nicht. Mein Hot-Take ist, dass Waldemar Anton, dass man am Ende der Saison sagen wird, das ist wirklich ein Vollprofi. Anton wird die beste Saison seiner Karriere genießen.
Ja, okay. Das kann man schon als Hot-Take nutzen. Also das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich bin auch sehr überzeugt von Waldemar Anton. Ich weiß nicht, wie derjenige hieß, der neben mir auf der Tribüne stand am Samstag im Supercup. Der war kein Freund von Waldemar Anton.
Ah.
Aber ich finde, du hast jetzt ein paar Mal während unserer Unterhaltung das Wort robust in den Mund genommen.
Mhm.
Er ist ein sehr robuster Spieler.
Ja.
Und da passiert nichts. Also wo Waldemar Anton ist, normalerweise, da passiert nicht viel. Und er macht kein Theater da hinten in der Defensive. Das finde ich eigentlich relativ gut. Er ist kopfballstark und ja, er war für mich auch jetzt ein Kandidat, Kapitän zu sein. Und
ja,
es kommt ja immer darauf an, wer sonst noch spielt. Aber für mich ist er ein absoluter Führungsspieler. Hier wird gefragt, ob man nicht noch Backups für Konstantelias und Karezas braucht, weil die Backups bislang so jung sind. Inacio hat angefangen auf der Konstantelias-Position im Supercup. Auf der anderen Seite, ja, hat man nicht so unendlich viele Alternativen.
Nee, das stimmt. Chukwuemeka zum Beispiel war nicht da, war am Wochenende verletzt. Könnte in der Theorie also irgendwo da spielen. Aber ja, das sehe ich auch. Also ist ein bisschen dünn, wenn Spieler wie Karezas verletzt sind. Aber hoffentlich wird das nicht geschehen.
Ja, also das wäre mein Wunsch erstmal an die neue Saison, dass diese ganzen neuen Spieler gut durch die Saison kommen und dann auch ihr Potenzial entfalten können. Das wäre natürlich super und ich glaube tatsächlich, dass dann auch alle zufrieden sein werden einigermaßen. Bevor ich jetzt die nächste Frage vorlese, die ich sehr, sehr interessant finde, gerade für jemanden wie dich, der so international unterwegs ist, möchte ich noch Arndt grüßen. Das habe ich nämlich bislang vergessen. Arndt habe ich getroffen hier in einer Kneipe im Kreuzviertel am vergangenen Wochenende und es war eine sehr nette Unterhaltung. Ich hoffe, dein Schnitzel hat geschmeckt, lieber Arndt. Ja? Und hier gibt's Grüße vom Mittelmeer, denn da ist jemand aktuell auf einer Kreuzfahrt unterwegs und er schreibt, dass er jeden Tag im BVB-Trikot durch die Gegend läuft. Offensichtlich ist er aber der Einzige und er bemerkt auch, dass er nicht beachtet wird. Ja, also die anderen sehen ihn anscheinend gar nicht mit seinem BVB-Trikot. Er sieht aber unglaublich viele Menschen mit einem Trikot von Real Madrid, Liverpool, Paris Saint-Germain, den italienischen Vereinen und so weiter. Aber er hat jetzt auch ein kleines Kind im Bayern-Trikot gesehen. Das hat ihm natürlich nicht gefallen. Und der Anbieter der Kreuzfahrt ist amerikanisch. Also die Gäste kommen wirklich aus der ganzen Welt. Kann es sein, dass der BVB international doch nicht so groß ist, wie zum Beispiel Carsten Kramer das immer sagt? Was ist denn deine Erfahrung?
Meine Erfahrung ist, dass BVB immer noch bekannt ist. Also ich kann für Amerika sprechen, kann für Großbritannien sprechen. Das Problem ist, dass die Konkurrenz von der Premier League so groß ist. Und von Real Madrid und Barcelona ist das auch so. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen mit der deutschen Sprache zu tun hat. Also die Premier League hat diesen Vorteil, manchmal also nichts mit Fußball zu tun, sondern einfach, weil man alles verfolgen kann, weil man Englisch spricht, also sowohl in Amerika als auch in anderen Ländern. Aber man versucht und es ist natürlich ganz wichtig und ich habe das von Carsten Kramer und von anderen gehört, dass alle Mannschaften in Deutschland die ganze Zeit im Kopf haben müssen, dass sie ständig unterwegs sein müssen. Also im Sommer, im Winter ist jetzt ein bisschen knifflig, aber im Sommer hauptsächlich, man muss also einen Plan haben, also in Amerika zu sein, in Australien zu sein. Das ist schwer. Die Fans wollen das wirklich nicht, aber es ist notwendig und es ist kein Zufall, dass die englischen Mannschaften das also so oft machen. Also fast jedes Jahr in Amerika haben wir, ich weiß nicht, 10 oder 11 englische Mannschaften, Premier League Mannschaften, die da sind, die also bei kleinen Turnieren spielen, also Freundschaftsspiele und so weiter. Aber ja, es ist kein einfaches Thema.
Brauchen wir mehr Coverage? Ich benutze jetzt bewusst das englische Wort. Brauchen wir mehr Coverage, also Berichterstattung auf Englisch über die Bundesliga? Weil ich gucke ja nicht immer jeden Podcast, den ich so finde, über Fußball. Aber es gibt zum Beispiel diese tolle Sendung mit Gary Lineker. Ja, es gibt die Sendung, wo Gary Neville mit dabei ist, mit Roy Keane und zum Beispiel. Das sind, finde ich, tolle Produkte, sehr hochwertige Produkte. Das gibt's von der Bundesliga auf Englisch nicht.
Nee, und das brauchen wir auf alle Fälle. Es geht um die, wie sagt man, um die Internationalisierung von der Bundesliga. Das ist ein Wort, das absichtlich also von der Bundesliga international benutzt wird. Aber es ist schwer. Ich finde in Amerika, dass diejenigen, die jede Woche die Bundesliga verfolgen, dass sie sehr loyal sind. Aber es ist nicht die Mehrheit. Und das Problem zusätzlich ist, dass die Spiele zum Beispiel Bayern, Dortmund gegen Hamburg am Samstag, das wäre 18.30 Uhr hier in Deutschland, 12.30 Uhr in Amerika, in New York zum Beispiel. Aber gleichzeitig spielt die Premier League. Und viele Leute jetzt, die den Fußball entdeckt haben, und es gibt eine Menge, die es neu entdeckt haben, gleich nach der WM in den USA, sie denken einfach, okay, wenn ich es ein bisschen weiter verfolgen möchte, was soll ich tun? Oh, ich muss die Premier League anschauen. Und ja, es wird zum Problem und es gibt keine einfache Lösung, leider.
Ja, ich glaube auch, was du gesagt hast, die Premier League hat natürlich auch andere finanzielle Möglichkeiten, um mehr große Stars in der Liga zu haben. Und gerade in Amerika, du hast die Erfahrung ja selber gemacht, Stars, die verkaufen sich. Ja, also wenn man jetzt alleine schaut im Frauenbasketball, Caitlin Clark, die macht die Arenen voll, die Leute kommen wegen einer einzelnen Spielerin in die Halle. Und diese Stars, wenn wir jetzt mal Harry Kane wegnehmen und Michael Olise wegnehmen, die fehlen der Bundesliga einfach. Das ist vielleicht ein hartes Statement von mir, aber Borussia Dortmund hat aktuell keinen Weltklassespieler. Vielleicht bekommen sie jetzt mit Karezas einen, aber sie haben keinen Weltklassespieler. Bayer Leverkusen hat aktuell keinen Weltklassespieler. Leipzig nicht. Diamandé ist jetzt auch gegangen. Stuttgart hat keinen Weltklassespieler. Die Leute wollen Stars.
Das ist richtig. Und unser Selling Point hier in Deutschland ist einfach die Stimmung. Und das spürt man in Dortmund, in Frankfurt, in Köln. Also es ist eigentlich egal. Es ist wirklich fast in allen Stadien da zu spüren. Aber das Problem ist, dass man zuerst mal nach Deutschland fliegen muss oder fahren muss, um das zu erleben. Wenn man das tut, wenn man das zum ersten Mal erlebt, da sagt man, okay, jetzt kapiere ich es, jetzt kriege ich mit, warum du und warum ihr also der Meinung seid, naja, das ist eigentlich die beste Liga der Welt, was die Stimmung anbelangt. Aber es ist schwer, das also weiterzuleiten, einfach durch das Fernsehen. Und also was kommt zuerst? Also die Erfahrung im Stadion oder die Erfahrung im Fernsehen? Und natürlich werden die meisten Fans in Deutschland sagen, naja, das Stadion ist immer das Allerwichtigste.
Ja, absolut. Ich denke, dir macht es ja auch mehr Spaß, im Stadion zu kommentieren als von zu Hause. Ich kenne die Erfahrung auch. Ja. Ich habe Handball schon kommentiert hier in der Westfalenhalle. 11.000 Fans waren da, 11.000 BVB-Fans. Das war unglaublich. Und ich habe auch schon Spiele oder mache das regelmäßig von zu Hause kommentiert. Das ist ein Unterschied.
Ja, genau. Und wenn man alles remote macht, muss man das Spiel sehr laut, also die Stimmung laut im Kopf haben. Und das hast du wohl erlebt, Sascha. Also wenn man also tun kann, als ob man eigentlich im Stadion sitzt oder steht, dann hilft das natürlich. Aber ja, das ist kein einfaches Ding.
Nein, und es ist auch eine finanzielle Frage, das müssen wir ja auch ganz ehrlich sagen. In der Medienbranche ist zwar viel Geld unterwegs, aber nicht immer genug Geld, um alles so zu bezahlen, wie es am besten wäre, um das Produkt zu transportieren. Aber je mehr ich darüber nachdenke, auch gerade diese englischen Podcasts, die ich genannt habe, mit diesen berühmten Ex-Spielern, sowas fehlt tatsächlich. Auf Englisch kenne ich das von der Bundesliga nicht. Und vielleicht muss das einfach mal etabliert werden. Es gibt viele ehemalige deutsche Spieler, die gut Englisch sprechen. Das ist absolut so. Und ich glaube, dass man da ein gutes Produkt schaffen könnte. Hier wird nochmal eine Frage gestellt zu Ben Sebaini. Haben Fußballer auf dem Platz so wenig Spielkenntnis, dass sie nicht wissen, dass das eigene Team nicht mehr auswechseln kann? Oder was sagt ihr zu Ben Sebainis Aufforderung, wechseln zu wollen? Das habe ich gar nicht richtig mitbekommen. Ist von der Südtribüne nicht immer so einfach. Aber ich glaube, ja, er wollte nochmal wechseln und der BVB, der konnte gar nicht mehr wechseln, ne?
Ja, das haben wir im Spiel gesagt und angesprochen. Also schon fünf Spieler ausgewechselt, war ein bisschen verletzt natürlich, also hat es nicht so gut gemacht und dann kommt diese rote Karte. Also schade. Und ich habe heute gelesen, dass es eigentlich ähnlich wie Terrier in diesem Spiel vor 2 Jahren sein wird. Also er wird im Pokal gesperrt. Also 2 Spiele im Pokal, natürlich nicht in der Bundesliga. Aber ja, das war ein bisschen komisch am Ende des Supercups.
Tja, jetzt ist er raus, weil er dann nochmal ordentlich in den Zweikampf reingegangen ist. Ja. Ich freue mich, Derek, dass du ordentlich in diese Sendung reingegangen bist. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, auch von deiner Erfahrung zu profitieren. Gerade jetzt auch diese Frage nochmal mit der Internationalisierung da, deine Erfahrung auch zu hören, wie du das erlebt hast oder erlebst in den USA zum Beispiel oder auch in Großbritannien. Deswegen frage ich zum Abschluss nochmal, what's next? Und zwar nicht jetzt am Samstag, das wissen wir, aber was steht danach für dich auf dem Programm?
Also ja, wie gesagt, Dortmund gegen Hamburg am Wochenende. Am Sonntag habe ich ein Spiel in der zweiten Liga und das ist St. Pauli gegen Kaiserslautern. Das ist ein Kracher, würde ich sagen. St. Pauli-Kaiserslautern, Traditionsduell. Und dann in der folgenden Woche darf ich Schalke erwähnen in diesem Podcast?
Ja gut,
oder?
Jetzt ist es zu spät.
Schalke gegen Bayern. Und dann habe ich die folgende Woche frei. Ich muss nach Schottland, also um die Eltern zu besuchen. Und dann bin ich gleich danach wieder in Deutschland. Und ja, es macht immer Spaß, also den deutschen Fußball zu diskutieren und zu leben. Und danke für die schöne Einladung.
Ja, ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass du zugesagt hast. Ich wusste ja vorher auch gar nicht, wie gut sprichst du überhaupt Deutsch, ja?
Aber was Gutes weiß ich nicht.
Doch, nein, gar keine Sorge. Das hat alles hervorragend funktioniert. Also ich glaube, es gibt weniger Ausländer, die das Wort knifflig kennen. Von daher, ja, das ist kein klassisches deutsches Standardwort. Nochmal, Derek, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und Köln ist ja nicht so weit von Dortmund weg. Vielleicht haben wir mal die Gelegenheit, uns zu treffen und nochmal ein bisschen ausführlicher über Fußball zu diskutieren. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und an euch da draußen nochmal der Hinweis. Schaut vorbei, wie gesagt, auf unseren Social-Media-Kanälen. Mich findet ihr privat unter @SaschaStaat auf Twitter und natürlich auch bei Instagram. Ihr findet aber auch die schwarz-gelbe Runde bei Instagram und abonniert sehr, sehr gerne den YouTube-Kanal. Das hilft extrem weiter, um dieses Format zu stärken. Ihr könnt natürlich auch Derek folgen, der ist vor allem bei Twitter unterwegs, immer mit vielen interessanten Meinungen und Aspekten. Schaut da gerne vorbei und habt einen guten Start in die neue Fußball-Bundesliga-Saison. Ciao.
Tschüss.